Wir sagen wieder Hallo und herzlich willkommen zu Bahnsinn, dem VGF-Podcast. Mein Name ist Carola Brack und gemeinsam blicken wir hinter die Kulissen der VGF. Wir wollen euch und Ihnen zeigen, wie die Menschen, die Frankfurt mobil halten, ganz persönlich so ticken. Heute begrüße ich meinen Kollegen Udo Hackenroth. Hallo Udo.
Hallo Carola.
Udo ist seit 13 Jahren bei der VGF und von Haus aus Architekt. Profi ist er unter anderem beim Thema Brandschutz. Und damit beschäftigt er sich hier auch jeden Tag. Was es beim Brandschutz alles zu beachten gibt, was man als Fahrgast eigentlich so von Udos Arbeit mitbekommt und was er als Nicht-Frankfurter von unserer schönen Stadt hält, das fragen wir ihn heute mal. Udo, dein täglich Brot sind Frankfurts U-Bahn-Stationen. Ich habe es gerade schon gesagt, du kommst nicht von hier, du pendelst jeden Tag. Wie hast du dich denn an dieses Arbeitsgebiet, an diese Stationen rangetastet, die du ja eigentlich vorher vielleicht mal als Besucher kennengelernt hattest?
Das war gar nicht so einfach, wobei es war eigentlich doch einfach. Als ich vor 13 Jahren, du hast gerade gesagt, hier angefangen habe, habe ich tatsächlich die Stadt Frankfurt nur aus vielleicht 10 Besuchen in meinem bis dahin stattfindenden Leben gekannt. Ich war mal in der Alten Oper, mal im Waldstadion, damals hieß es noch so, in der Festhalle, im Sengenberg-Museum und dann war ich plötzlich Mitarbeiter der VGF. Ich habe also die erste Zeit genutzt, meine Mittagspause genutzt und habe meine Mitarbeiterfahrkarte, die ich ja habe, die jeder von uns hat, eingesetzt und bin alle Stationen abgefahren. Zuerst unterirdisch, bin in jeder Station, also in den unterirdischen Stationen ausgestiegen und habe mir die Stationen angeschaut, besonders die, die zu meinem künftigen Aufgabengebiet gehören sollten. Und irgendwann bin ich auch mal nach oben gegangen und war immer ganz überrascht, wo man oben rauskam. Es hat also wirklich lange gedauert, bis ich auch oberirdisch die Zusammenhänge festgestellt habe, dass man zum Beispiel hier von der Kurt-Schumacher-Straße, wo wir gerade sind, auch mal zu Fuß zur Station Elchenheimer Tor gehen kann. Anfangs bin ich Dom-Römer eingestiegen, Konstablerwache umgestiegen, weil ich mich halt am Fahrplan orientiert habe, beziehungsweise am Linienlaufplan. Und mittlerweile liebe ich die Stadt, verbringe auch teilweise Nachmittag oder Abende hier und ja, so sind die VGF und ich und Frankfurt eins geworden.
Das klingt gut. Udo, ich habe es gerade schon gesagt, du bist Architekt von Haus aus. Du hast gesagt, du hast in der Mittagspause dir die Stationen angeguckt. Wahrscheinlich hast du auch nochmal auf solche Bauwerke einen ganz anderen Blick als so ein Otto-Normalverbraucher. Hast du denn dabei für dich so Lieblingsstationen auserkoren?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja verschiedene Typen von U-Bahn-Stationen in Frankfurt. Wer hier unterwegs ist, merkt, es sind also die ersten Stationen, die eigentlich reine Verkehrsbauwerke sind, sachlich und nüchtern. Auf der A-Strecke zum Beispiel, also Hauptwache oder Miguel-Artiges Allee und alles, was dazwischen ist und südlich davon. Es gibt aber auch die neueren Stationen, wo man sieht, dass die Architekten sich über das hinaus, was halt der Verkehr benötigt, Gedanken gemacht haben. Und jetzt bin ich tatsächlich bei meinen Lieblingsstationen. Meine allererste Lieblingsstation ist die Station Westend. Da wird sich vielleicht jetzt mancher wundern, aber Westend hat für mich was ganz Besonderes, auch weil ich da bereits tätig war. Ich habe da die Brandschutzvorabmaßnahmen, wir kommen sicher später noch zu solchen Dingen, durchgeführt oder realisieren lassen und habe auch den Aufzug begleitet, der seit einigen Jahren die Fahrebene mit der Straßenebene verbindet. Und Westend hat von der Architektur her etwas, ich sag fast was Sakrales durch die hohe Halle. Und dann gibt es Zitate, die vielleicht nicht jeder sieht oder jeder kennt, aber durch die Nähe zum Palmengarten, wenn man sich die Stützen anguckt mit den fast floralen Mustern, die oben auseinandergehen, das sind also Dinge, die mir gefallen. Ja. Westend ist eindeutig die Nummer 1 auf meiner Liste.
Sehr gut.
Auf 2 und 3 kommen auch solche sakralen und hohen Stationen. Das ist die D-Ebene der Bockenheimer Warte, also der Neubauteil, der unter der C-Ebene durchgebaut wurde in späten 1990er Jahren, wenn ich mich recht entsinne. Und Festhalle Messe, gleiche Strecke, gleicher Baustil, ist auch eine sehr schöne, helle, luftige, sakral wirkende Station.
Ja, ja, ich mag auch diese mit den hohen Decken sehr gerne. Mhm. Und vielleicht will der eine oder die andere ja mal schauen gehen am Westend, ob er oder sie deine floralen Elemente entdeckt. Udo, vor deiner Zeit bei der VGF warst du selbstständig tätig. Was hast du da genau gemacht?
Du sagtest bereits, ich bin Architekt und war auch zu der Zeit Architekt. Also von Hause aus bin ich Architekt und Sachverständige für Bäuerlich und Brandschutz. Und ich war tatsächlich 25 Jahre lang tätig mit einem eigenen Büro. Hab da eigentlich alles gemacht, vom Einfamilienhaus über Industriebauten, Denkmalpflege, Kirchenbauten bis hin zu Kindergärten, Schulen, Sanierungen von Kindergärten und Schulen. Also das komplette Programm.
Okay, okay. Und als du dich dann umorientiert hast, warum ist es ausgerechnet die VGF geworden?
Ich hatte schon immer ein kleines Faible für Verkehrsstationen oder für U-Bahn-Stationen. Bereits vor meiner Zeit bei der VGF war ich zum Beispiel in London und meine Frau sagt immer, andere fahren nach London und gucken sich die Tower Bridge an, du musst unbedingt U-Bahn fahren. Andere fahren nach München und schauen die Frauenkirche, du musst unbedingt U-Bahn fahren. Also, hat was. Also U-Bahn-Stationen sind so ein bisschen mein kleines Faible. Ich weiß nicht, woher es kommt, das hat sicher auch keine anderen Hintergründe. Ich wollte zum Beispiel nie Lokführer werden als Kind, ich wollte immer Architekt werden. Aber das war einer der Gründe, warum die VGF, als es darum ging, einen Arbeitsplatz zu finden, jenseits der Selbstständigkeit bei mir ganz oben war.
Okay. Ich glaube, du bist auch nicht allein hier im Haus, dass du auf Reisen immer dir eher die Bahnen anschaust oder die U-Bahn-Stationen als vielleicht andere Bauwerke. Sogar wir in der Unternehmenskommunikation schicken uns gerne Fotos von Bahnen über unsere WhatsApp-Gruppe hin und her, wenn wir im Urlaub sind. Das heißt, Udo, für dich war dann die Umstellung von Häusern, Kirchengebäuden, was du alles gemacht hast, zu U-Bahn-Stationen jetzt vielleicht eine Umstellung, aber auch eine schöne Umstellung, wenn du sagst, dass du dich auch vorher schon dafür begeistern konntest.
Es war eine Umstellung. Es war sogar mehr als eine Umstellung. Also, wie soll ich sagen, es war fast ein Kulturschock. ja, es ist auch so, dass ich habe es eben gesagt, ich vorher zwar Sanierungen gemacht habe, Brandschutzsanierungen von Schulen, von Kindergärten, von Hochhäusern, aber ich habe mich nie unterhalb der Erde bewegt, beruflich. Und das war schon eine Herausforderung und ein Anreiz.
Udo, du hast ja gewissermaßen auch die Seiten gewechselt. Früher warst du Auftragnehmer, heute bist du hier Auftraggeber, beschäftigst diverse Firmen, Büros, da sprechen wir sicherlich auch noch drüber. Wie war das für dich, die Seiten zu wechseln und hast du ein anderes Gespür oder auch ein anderes Verständnis für die Firmen und Büros, die du beauftragst, weil du es eben von der anderen Seite auch kennst?
Das glaube ich auf jeden Fall. Also auch meine Kolleginnen und Kollegen, die dasselbe machen wie ich, gehen mit den Firmen um, so wie man mit den Firmen umzugehen hat. Ich habe manchmal schon den Eindruck, ich weiß jetzt, was in dem Kollegen oder der Kollegin, die mir da gegenüber sitzt, ich sitze ja jetzt auf der anderen Seite des Tisches, wie du gesagt hast, vorgeht. Und ich muss immer ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu sanft mit denen bin und schon das von denen verlange, was wir benötigen und was erforderlich ist und was auch vertraglich geregelt ist. Das ist schon von Vorteil, dass man vorher mal auf der anderen Seite unterwegs war.
Ja, das glaube ich. Udo, kommen wir mal zum Kern des Ganzen. Was Brandschutz eigentlich bedeutet? Denn es heißt ja nicht, dass ihr irgendwie in jede Station 4 Feuerlöscher stellt und wieder geht. Was macht ihr denn genau? Was heißt es, eine Station brandschutzgemäß zu sanieren?
Ich muss jetzt eingangs mal was klarstellen. Also die Frankfurter U-Bahn-Stationen sind alle, was den Brandschutz angeht, sicher. Mhm. Auch im jetzigen Zeitpunkt oder zum jetzigen Zeitpunkt. Die sind teilweise allerdings 40, 50 bis zu 60 Jahre alt. Also Spatenstich war teilweise wirklich vor 60 Jahren. Und in der Zwischenzeit hat sich zum einen einiges an neuen Möglichkeiten ergeben, was jetzt technische Möglichkeiten angeht. Viele Einbauten sind in die Jahre gekommen. Dennoch sind die Frankfurter U-Bahn-Stationen, wenn man das sich mal bundesweit anguckt, schon gehören zu den Besten oder zu den Besseren und zu den Sichersten. Also die sind nicht unsicher. Nicht, dass einer denkt, die fangen jetzt mit dem Brandschutz an, aber die Bahnen laufen ja schon seit 50 Jahren. Also die Stationen sind sicher, aber wie gesagt, es gibt neue Technologien, neue Erkenntnisse. Es gab Vorfälle in der Vergangenheit, nicht bei uns, aber weltweit, die dazu geführt haben, dass man den Brandschutz teilweise mit anderen Augen sieht oder sich neue Gedanken macht. Und aus dem Grund ist bereits vor, ich müsste jetzt lügen, aber ich meine, es ist 20 Jahre her, gemeinsam mit der Branddirektion der Stadt Frankfurt, die auch zu einer der besten Deutschlands gehört, die ein bisschen Vorreiter sind, und unserer technischen Aufsichtsbehörde ein Programm aufgestellt worden, was mit den unterirdischen Stationen zu geschehen hat. Und an dem Punkt sind wir jetzt. Also ein Teil ist schon abgearbeitet, der andere Teil ist in Arbeit. Einige wenige kommen noch. Und ich habe eben schon mal erwähnt, die sogenannten Vorabmaßnahmen. Wir haben also in der Vergangenheit, in den letzten 10, 15 Jahren, jede Station schon einmal angefasst und auf einen aktuelleren Stand gebracht. Wir haben, ich habe es eben gesagt, die Warnsicher zusätzlich zum Gürtel jetzt noch die Hosenträger eingebaut. Okay.
Und was sind solche Hosenträger? Was kann man sich da darunter vorstellen?
Vielleicht kann ich aber noch ein bisschen was, bevor ich die Frage beantworte, zum Brandschutz selbst sagen.
Gerne.
Also der Brandschutz auch in unterirdischen Stationen resultiert eigentlich aus Forderungen oder aus Regelungen, die in dem Augenblick erforderlich sind, wenn Menschen enger zusammenleben. Also ich denke jetzt an die Antike, ans Mittelalter. Bereits damals gab es Brandschutzvorschriften. Es hieß im Mittelalter zum Beispiel, du darfst deine Feuerstelle nicht so errichten, dass dein Nachbar geschädigt wird, oder du musst dein Gebäude so errichten, dass, wenn es brennt, das Nachbargebäude nicht auch brennt. Da sind solche Dinge, haben da reingespielt, wie Stadtbrände und Ereignisse, die halt die Menschen gelehrt haben, wie sie mit dem Feuer umzugehen haben. Der Brandschutz steht eigentlich auf drei Füßen, die aus diesen Regelungen entstanden sind. Zum einen sollen bauliche Anlagen so errichtet werden, dass der Entstehung und der Verbreitung von Rauch und Feuer oder andersrum Feuer und Rauch vorgebeugt wird. Zum zweiten ist sicherzustellen und zu ermöglichen, dass Menschen und Tiere im Brandfall gerettet werden. Und zum dritten müssen Löscharbeiten möglich sein. Das ist eigentlich der ganze Brandschutz. Mhm. Alles, was wir machen oder was im Bau gemacht wird, das resultiert daraus. Diese drei Punkte stehen auch in jeder Landesbauordnung, in den Brandschutzparagraphen. Und alles, was anschließend kommt, basiert darauf. Also Rauch darf nicht entstehen. Das sind dann Feuerwiderstandsklassen von Bauwerken, also von Bauteilen, dass es halt nicht brennbare oder schwer entflammbare Dinge sind. Rauch und Feuer darf sich nicht verbreiten. Ich sag mal, Brandwände, Grenzabstände, alles Dinge, die daraus resultieren. Löscharbeiten sollen möglich sein. Das heißt, auch wenn die Leute aus dem Gebäude rausgekommen sind, muss es noch eine gewisse Zeit stehen, damit Feuerwehrleute reingehen und A, nach vielleicht noch im Gebäude verbliebenen Leuten gucken können und B, das Ganze löschen können. Diese drei Punkte splitten sich auf und daraus entstehen die ganzen Bauordnungen, die wir kennen. Also die Landesbauordnung für, ich sag mal, normale Gebäude, aber auch für Sondergebäude gibt's weiterführende Sonderbauvorschriften für Versammlungsstätten, für Industriebauten, für Hochhäuser, aber nicht für U-Bahn-Stationen. Also das ist dann wieder ein Sonderfall und deswegen sind wir jetzt wieder an dem Punkt, wo wir eben waren. Wir müssen, wenn wir eine U-Bahn-Station sanieren, erstmal ein Brandschutzkonzept erstellen lassen. Erstellen lassen heißt mit externen Brandschutzsachverständigen. Ich selbst bin auch Brandschutzsachverständiger, war vorher auf der anderen Seite tätig, kann auf Augenhöhe mit diesen Kolleginnen und Kollegen reden. Die erstellen uns ein Brandschutzkonzept für eine Station. Da gibt's ingenieurmäßige Berechnungen. Da wird die Station quasi digital im Modell nachgebaut. Die wird in Brand gesteckt, sage ich jetzt mal, virtuell. Und dann wird geguckt, was passiert. Wie verbreitet sich der Rauch? Wie kommen die Leute, die drin sind, raus? Wie sind Rettungsweglängen, Rettungswegbreiten? Ist sichergestellt, dass, wenn ein Brand stattfindet, die Leute wieder rauskommen. Das ist eigentlich das A und O. Wenn wir also dann dieses Brandschutzkonzept haben, das entsteht ja nicht aus nichts, da haben wir schon vorher meine Kolleginnen und Kollegen beteiligt, die für die jeweiligen Gewerke zuständig sind. Ich muss da mal kurz was zur Struktur unserer Brandschutzprojekte sagen. Es gibt also Projektleiterinnen und Projektleiter, da bin ich einer von. Wir suchen uns vorher im Unternehmen oder lassen uns zuteilen Teilprojektleiter. Wir selbst, also wir Projektleiter, betreuen dabei in den meisten Fällen die baulichen Sachen, also alles, was mit Hochbau, mit Wänden, Brandwänden, Stützen zu tun hat. Aber wir brauchen jede Menge Zuarbeit. Das wären zum Beispiel die Kollegen von der Technik, sehr viele technische Gewerke, die da reinspielen, Brandmeldeanlagen, Sprachalarmierungsanlagen, zentrale Leittechnik, Licht und Kraft, also Strom, auch der Fahrstrom, also alles Dinge, die wir berücksichtigen müssen und die in das Projekt einfließen. Und wenn wir diese Kollegen alle zusammen haben, Kollegen und Kolleginnen alle zusammen haben und unser Brandschutzkonzept haben, dann gehen wir an die Planung. Aber erst gehen wir noch in die Ausschreibung, weil wir jetzt externe Planer suchen. Also wir arbeiten ausschließlich mit externen Planern, heißt also wir beauftragen oder wir schreiben erstmal aus Architekten, Fachingenieure für Elektro, für Heizung, Lüftung, Sanitär, die ich eben vergessen habe. Entschuldigung, Kollegen, Lüftung, ganz wichtig. Und wenn wir dann diese Fachingenieure und Architekten im Boot haben, dann fangen wir an zu planen oder die fangen an zu planen und wir schauen uns die Station dann nochmal genauer an und irgendwann sind wir dann in der Ausführung und irgendwann sind wir fertig. Aber das habe ich jetzt in 3 Sätzen erläutert, das kann schon mal mehrere Jahre dauern.
Ja. Und Udo, du hast gerade gesagt, es sind so viele Leute beteiligt, dass du sogar auf den ersten Blick erstmal ein paar vergessen hast. Kannst du das irgendwie in eine Zahl fassen? Wie viele Leute sind an so einem Projekt ungefähr beteiligt?
Es kommt ein bisschen auf die Größe der Station an. Also wir haben ja Stationen, die zum Beispiel Kreuzungsstationen sind oder 2 Ebenen, 2 unterirdische Ebenen übereinander haben. Wobei auch eine kleine Station fast die gleiche Anzahl von Kolleginnen und Kollegen benötigt. Also wenn ich meine Projektmitarbeitenden Liste anschaue, da stehen noch locker mal 20, 25 Leute drauf vom engeren Kreis, die Genehmigungsbehörden und Sachverständige, also die Prüfsachverständige, die wir zusätzlich noch brauchen, ist schon eine Hausnummer.
Ja, klingt so. Und sag mal, Udo, du hast es jetzt gerade skizziert, wie so ein Projekt aufgebaut ist. Ist man denn, wenn man deinen Job macht, dann immer auf ein Projekt fokussiert? Also bist du immer mit einer Station, nur, in Anführungszeichen, mit einer Station befasst? Oder laufen dann auch bei dir als Projektleiter mehrere Projekte gleichzeitig?
Es laufen mehrere Projekte gleichzeitig, allerdings nicht in der Ausführung, weil das nicht zu leisten wäre. Ich habe es eben gesagt, ich habe einige Kolleginnen und Kollegen und es ist meistens so, dass man ein Projekt in der Schlussabwicklung hat, man ist also baulich fertig, aber es kommen noch so Dinge wie Sachverständigenabnahmen bis hin zur Inbetriebnahme durch unsere Genehmigungsbehörde. Das ist also das eine, man macht irgendwo einen Deckel zu. Mhm. Dann hat man eins in der Vorbereitung, wo man also sieht, das wird irgendwann kommen, dann muss ich mir jetzt Gedanken um ein Brandschutzkonzept machen, Pläne zusammensuchen, mir einen Mitarbeiterkreis suchen und ich habe eins in der Ausführung und das ist das, wo es halt wirklich rund geht, wo man auch auf der Baustelle sein muss oder seine Leute auf die Baustelle schicken muss. Und also im besten Fall 3. Und bei mir ist es so, man sieht vielleicht, ich bin nicht mehr der Jüngste und mein Ruhestand naht, dass ich also keins mehr in der Vorbereitung habe, sondern eins in der Ausführung und eins, was ich abwickle.
Okay. Udo, du hast gerade gesagt, der Ruhestand naht. Ich habe dich mal in einer Runde erlebt vor einer Weile, wo du wirklich sehr leidenschaftlich über deinen Job gesprochen hast und darüber, wenn es nach dir ginge, würdest du auch über die Rente hinaus noch bleiben und weiterarbeiten. Was ist denn das, was dich an dem Job so begeistert, dass du sagst, ach, Rente hin oder her, wenn ich könnte, würde ich weitermachen?
Das ist jetzt vielleicht ein bisschen flapsiger Spruch, aber ich brenne tatsächlich für meinen Brandschutz. Es macht mir Spaß. Es macht mir Spaß, mit vielen Leuten zusammenzuarbeiten. Es macht mir Spaß, nach Frankfurt zu kommen. Das ist das Einzige, was wir von Covid-19 als kleinen Vorteil haben, dass wir im Mobilen arbeiten. Teilweise auch ich als Projektleiter oder die Kollegen als Teilprojektleiter arbeiten können. Aber ich komme gern nach Frankfurt. Ich fahre abends genauso gerne wieder nach Hause, aber ich kann mir nicht so recht vorstellen, dass ich irgendwann abends das Büro zuschließe und nach Hause fahre und das war's. Jedem, der das hat oder der das macht oder der das will, sei es gegönnt. Ich habe zurzeit viele Kolleginnen und Kollegen in meinem Alter, die ich in den Ruhestand verabschiede. Das ist halt so, das ist der Lauf der Zeit. Es ist auch niemand unentbehrlich. Also wenn jetzt mein Arbeitgeber sagt, lass mal, du hast jetzt genug getan, hier hast du deine Rente und auf Wiedersehen, dann ist das in Ordnung. Aber ich könnte mir schon vorstellen, weiterzumachen. Mhm. Jetzt nicht in dem Umfang und wahrscheinlich auch keine 10 Jahre mehr. Es kommt ja auch immer darauf an, wie man sich fühlt. Und es kommt auch immer darauf an, ob man auch noch gewollt ist. Wie gesagt, niemand ist unentbehrlich, aber es würde mir schon noch Spaß machen. Besonders, ich habe es eben gesagt, so eine Station dauert Jahre. Mhm. Ich würde schon gerne gucken, was draus geworden ist, wenn es fertig ist. Und das ist im Augenblick nicht abzusehen. Ich habe eben vom Westend gesprochen, da habe ich die Brandschutzsanierung an eine Kollegin übergeben und wir haben da einige Machbarkeitsstudien gemacht, was die Rauchrückhaltung angeht. Da sollen also Rauchschürzen eingebaut werden. Das heißt also Bauteile, wo Rauch zurückgehalten wird, bevor er in die Rettungswege sich bewegt. Und das würde ich mir schon gerne angucken in der Ausführung und auch wie es fertig ist. Natürlich kann ich auch mit 80 noch nach Frankfurt fahren und mir alles angucken, aber im Augenblick, ich fühle mich noch nicht rentenreif.
Okay. Oder du hast gerade von Rauchschutzschützen gesprochen. Was sind denn so konkrete Dinge, die man als Fahrgast, wenn so eine Station fertig ist, denn sieht von dem, was ihr da gemacht habt? Vielleicht sehr viel weniger wahrscheinlich als ihr. Ja,
ich wollte gerade sagen, also es ist tatsächlich so, wir fassen jede Menge Geld an. Es kann also sein, dass wir 2 Millionen ausgeben und man sieht überhaupt nicht, wo die geblieben sind. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen hochtrabend an, aber es ist tatsächlich so. Also wir bauen eigentlich Dinge für einen Fall, der hoffentlich nie eintritt. Und wir bauen auch Dinge, die man nicht wahrnimmt. Also wenn wir mit einer Brandschutznachrüstung fertig sind, dann sieht man das, was ich eben erwähnt habe, zum Beispiel eine Rauchschürze. Wir haben Rauchschürzen in verschiedenen Stationen, Habsburger Allee, Parlamentsplatz, Eissporthalle, fällt mir gerade spontan ein, alte Oper auf dem Opernausgang abgewandten Seite ist eine Rauchschürze eingebaut worden. Die soll halt verhindern, dass Rauch, der entstehen kann, in die Rettungswege sich weiterentwickelt. Wir haben Rauchschutztüren, das ist in anderen Stationen, Merianplatz, Höhenstraße, Bornheim-Mitte, Eschenheimer Tor, nur als einige Beispiele zu nennen, weil ich da auch ein bisschen mitgearbeitet habe. Die sollen also auch verhindern, dass der Rauch sich halt ungezügelt ausbreiten kann. Und jetzt möchte ich eigentlich auch die Gelegenheit nutzen, mal ein bisschen die Sorgen wegzunehmen. Es gibt also Fahrgäste, ich habe es auch mitbekommen, als wir diese Rauchschutztüranlagen eingebaut haben, dann kam ein Passantin auf mich zu und sagt, ihr baut hier Fallen für uns. Das sind ja wie Mausefallen, wenn es hier brennt und die Türen gehen zu, hier kommen wir doch nie mehr raus. Und die Dame konnte ich beruhigen und ich möchte auch jeden, der sich darüber Gedanken macht, beruhigen. Das ist nicht der Fall, im Gegenteil. Also die Türen fallen erst zu, wenn der Letzte draußen ist. Nämlich dann, wenn der Rauch den Türsturz unterströmt. Das ist also noch ein zweiter Melder auf der anderen Seite. Und selbst wenn sie zufallen, man kann sie wieder öffnen in Fluchtrichtung. Also es ist nicht so, dass da zugemacht und zugeschlossen wird. Und nein, im Gegenteil, es soll die Rettungswege sicher halten.
Okay. Und Udo, du bist ja von Haus aus Architekt. Ich weiß nicht, mit welchen Gedanken du dein Studium damals angetreten hast, vielleicht auch irgendwie Gebäude zu errichten. Und jetzt machst du einen Job, von dem du auch sagst, man kriegt gar nicht so viel davon mit, von dem, was ihr da verbaut habt. Und im Grunde kommt es auch hoffentlich nie zur Anwendung. Ist das ein bisschen frustrierend für dich, dass ihr so viel Arbeit reinsteckt und man so wenig davon sieht?
Nee, eigentlich nicht. Also am Anfang, als ich bei der VGF angefangen habe, habe ich schon ein bisschen dem nachgetrauert, was ich vorher gemacht habe. Also zu sehen, wir haben einen Plan gemacht, wir haben Sachen ausgeschrieben, wir haben ein Haus gebaut und das sieht man, das sah man damals, das sieht man heute noch. Aber ich bin über den Punkt hinaus, sondern ich möchte einfach was schaffen, was Wert hat. Und für mich ist der höchste Wert auch das menschliche Leben. Und wenn wir nur einmal schaffen, dass jemand, wir werden es nie feststellen, weil es wird ja hoffentlich nie stattfinden. Ja. Aber wenn wir einmal jemanden oder einen Schaden von Leib und Leben abhalten können durch das, was wir tun, dann ist das eigentlich Ansporn und Lob genug für mich.
Ja, verstehe ich, absolut. Udo, wir kommen mal ein bisschen weg vom Brandschutz und ein bisschen zu Udo privat. Wir kommen zur Schnellfragerunde.
Oh Gott.
Ist ganz harmlos. Du bekommst von mir jetzt jeweils 2 Begriffe und dann sagst du ganz schnell, ach, das eine oder andere passt eher zu mir. Hm. Okay, es geht los. Süß oder salzig?
Süß.
Tee oder Kaffee?
Tee. Nur Tee.
Nur Tee. Hund oder Katze?
Hund.
Urlaub am anderen Ende der Welt oder lieber auf dem heimischen Balkon?
Ausschließlich zu Hause, wegen der vorherigen Frage Hund.
Kino oder Konzert?
Konzert.
Okay. Udo, für dich waren das jetzt hier absolute Pillepalle-Fragen, denn du bist ja quasi ein Fragen- und Quiz-Profi.
Ja.
Magst du mal erzählen, wie du dich schon mal einem Millionenpublikum quasi gestellt hast und Fragen beantwortet hast?
Ja, kann ich machen, ist lang genug zurück, wird mir niemand mehr krumm nehmen, was ich damals alles gesagt oder vielleicht auch falsch gesagt habe. Ich war tatsächlich, und es ist, wenn ich sage lange her, im Januar schon 20 Jahre her als Kandidat bei Günter Jauch, Wer wird Millionär? Er war damals noch jünger, ich war noch jünger. Und damals habe ich tatsächlich es zum einen ins Studio geschafft. Also damals waren 10 Personen, die im Kreis saßen, eine auch Schnellraderunde beantworten mussten. Und ich fand mich plötzlich in der Mitte wieder. und habe mich da tatsächlich durch Fragen gehangelt, wo dann das Übliche kam. Günter Jauch hat natürlich versucht, einen nervös zu machen. Nervös war ich eh. Ich habe dann noch ganz früh bei der 1.000-Euro-Frage, bei der 5.000 und auch bei der 16.000-Euro-Frage meine Joker verballert, wobei nicht verballert, es hat mir ja weitergeholfen.
Ja, ja.
16.000-Euro-Frage war meine Frau als Telefonjoker, die es ganz spontan wusste, was ein schlechtes Licht auf mich warf. Aber damals gab es noch keinen vierten Joker und es gab auch noch keine Zäsur. Also als ich die 16.000-Euro-Frage mit Hilfe meiner Frau beantwortet habe, habe ich durchgeatmet und habe mich dann noch so lange weiter bewegt, bis ich mir die 125.000-Euro-Frage anhören durfte, dann aber dankend abgelehnt habe und glücklich mit 64.000 Euro nach Hause gegangen bin.
Hammer.
Die sind aber alle weg. Also das, ich werde immer gefragt, oh, was hast du mit dem ganzen Geld gemacht? Aber ja.
Ja, ja, die Nerven muss man erstmal haben.
Ja. Ich, selbst wenn ich jetzt dran zurückdenke und überlege, dann geht bei mir die große Flatte. Also,
das glaube ich. Ja. Oder ihr habt Hunde. Und zwar nicht nur 1-2, sondern ihr betreibt es im etwas größeren Stil.
Ja, wir haben zurzeit 4 Hunde. Wir hatten auch schon 6 Hunde, also meine Frau und ich haben seit 35 Jahren Hunde und ganz spezielle Rasse. Das sind Old English Sheepdogs, die landläufig als Bobtails bekannt sind. Das sind die großen Wuschel und wir züchten auch offiziell unter der Federführung des Verbands für das deutsche Hundewesen, VDH. Züchten hört sich jetzt so an, als würden wir ständig mit Welpen im Haus rumlaufen. Wir haben in den letzten 24 Jahren 12 Würfe gemacht und warten jetzt hoffentlich auf unseren 13. Das wird sich in den nächsten Wochen rausstellen, ob unsere Hündin, mit der ich vor einiger Zeit in Holland zu einem Date war, Babys bekommen wird.
Oh, schön, da drücke ich die Daumen. Udo, das klingt aber, als hättest du, selbst wenn die Rente jetzt auf dich zukommt und du eigentlich Lust hättest, weiterzuarbeiten, auch in der Rente zu Hause einiges zu tun, oder?
Oh ja, also ich habe es eben vielleicht ein bisschen zu flapsig gesagt, also wenn ich dann nach Hause gehe und da ist nichts mehr, das stimmt nicht. Also langweilig wird es mir und uns sicher nicht. Auch nicht zu Hause und auch nicht in der Rente.
Sehr schön. Udo, ich danke dir, dass du hier warst, dass du so viel erzählt hast für den Job, den du machst, weil wie du sagst, da geht es tatsächlich darum, Menschenleben zu bewahren. Vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Immer wieder gerne.
Danke.